Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt. RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, wo Manu und ich heute mal nicht alleine da sitzen.
Ja, wir haben einen ausgewiesenen Experten mit am Start, weil wir selber ja eher durch, wie soll man sagen, durch
Dilettantismus.
Ja, Halbwissen glänzen in Sachen traditioneller Kirchenmusik.
Ja, und wir haben Andreas Marti gewinnen können. Er ist Theologe und Kirchenmusiker, hat lange Zeit die Deutsch-Schweizer Liturgiekonferenz verantwortet und so die allerlängste Kontinuität in seinem beruflichen Schaffen ist das als Organist in Könitz, in der Kirchgemeinde Könitz. Sie haben Generationen geprägt an Organistinnen, Organisten und die ausgebildet an ganz verschiedenen Orten. Sie waren auch immer der Mann, den man geholt hat, wenn man an einer theologischen Fakultät doch mal wieder etwas zu Kirchenmusik machen musste. Und deswegen hatten sie Lehraufträge in Basel, in Bern, in Zürich. Und sie sind auch Titularprofessor der Uni Bern. Herr Marti, schön sind Sie hier. Herzlichen Dank.
Ja, freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe mich ja schlau gemacht im Vorfeld und habe einige Freunde und Bekannte gefragt, die selber Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker sind oder sich auf dem Feld auf jeden Fall viel besser auskennen als ich. Und ich habe immer nur einen Namen gekriegt. Genau. Alle haben mir gesagt, Andreas Marti, das ist die Adresse. Genau. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich getraut, sie anzufragen. Ja. Bin sehr froh, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen.
Ja. Macht mich schon fast verlegen.
Ja, also aber einerseits sind wir ja ganz froh, dass Sie hier sind. Andererseits waren wir auch etwas aufgeregt, weil wir haben uns gedacht, was wird jetzt Andreas Marti zu der Liedauswahl sagen, die wir getroffen haben, als es ums Kirchgesangbuch ging. Fangen wir doch vielleicht mal mit dieser ganz offenen Frage an. Also wir haben gesprochen über Ein feste Burg ist unser Gott. Wir haben O Haupt vor Blut und Wunden weitergemacht und dann als drittes Lied haben wir Großer Gott, wir loben dich. Ist das irgendwie eine sinnvolle Auswahl oder haben wir ganz Wichtiges verpasst?
Das ist eine sehr sinnvolle Auswahl, weil sie in ziemlicher Breite das Spektrum abdeckt, schon mal von den Jahrhunderten her. Reformationszeit, Barock, katholische Aufklärung. Dann mit dem Tedeum noch die Antike dazu, mit Ein feste Burg noch die Psalmen des Alten Testaments in einzelnen Zitaten. Von der Rezeption her sehr unterschiedlich, wie das geht. Großer Gott ist, das kennt heute jeder. O Haupt voll Blut und Wunden ist ein Leuchtturm, auch wenn es nicht so oft gesungen wird. Und Ein feste Burg kennt zwar auch jeder, aber es singt niemand.
Das stimmt. Und wenn, dann eher etwas unter zig Entschuldigungen, dass das auf gar keinen Fall konfessionalistisch gemeint ist.
Ja.
Jetzt habe ich gesehen, ihr Kirchenmusiker bringt etwas fertig, was die Theologen und Theologinnen eigentlich nicht schaffen. Die können sich nämlich reduzieren auf einen Kernbestand, habe ich gesehen. Es gibt Kernlieder aus dem Kirchengesangsbuch. Und das sind 30 Kernlieder, dann gibt es die 4 selbstverständlichen und 12 neue Lieder und Gesänge, die sind vielleicht so ein bisschen wie in der Warteposition, auch mal klassisch zu werden.
Aber du musst noch sagen, wo du das her hast, das ist eine offizielle Aufstellung quasi, kirchenlieder.ch.
Ja, also das ist wirklich so der Versuch aus dem Kirchgesangbuch, was man hat, ein Lied gut auszuwählen, so habe ich das verstanden, dass man so ziemlich in allen Gemeinden kennen sollte, damit man auch mal zusammen singen kann,
wenn es nicht nur
gemeinsame Basis.
Also die Idee kommt ja wie manches andere aus dem Norden, das haben die Deutschen erfunden. Und das war und ist auch bei uns nicht gedacht als eine Reduktion, sondern als eine Startplattform, nicht zuletzt für die Katechetinnen und Katecheten. Da habe ich ja erlebt, dass die sich entschuldigen, wenn sie in einem KUW-Gottesdienst oder Konfirmation mal aus der Bibel zitieren oder ein Gesangbuch in die Hand nehmen. Und wenn sie es dann doch möchten, ja, das sind so viele Lieder, wo sollen wir anfangen? Ja. Ich sage, damit fangt ihr an. Wenn die Kinder das lernen, dann besteht die Chance, dass sie dem Lied später wieder begegnen.
Ja. Jetzt hat 1998 die letzte große Reform des Kirchengesangbuchs gegeben. Und da sind ja mit einem Mal ziemlich viele Kinderlieder reingerutscht.
Ja, das war eine ziemlich unglückliche Geschichte. Also nicht wegen der Kinderlieder, ja, sondern es ging um die Dialektlieder.
Ist alles Zürichdeutsch, oder?
Ja, und es sind alles Kinderlieder. Ja. Das ist so entstanden, dass beim ursprünglichen Konzept gesagt wurde, Mundartlieder, das geht nicht, wegen der unterschiedlichen Dialekte. Und man kann nicht ein zürichdeutsches Lied auf Berndeutsch singen, sonst hat man zu viel oder zu wenig Silben oder die Reime funktionieren nicht oder es ist Murks. Zudem sind viele dieser zürichdeutschen Lieder gar nicht richtiges Zürichdeutsch, sondern zürifiziertes Hochdeutsch.
Zürifiziertes Hochdeutsch, das ist ein sehr schöner Begriff.
Ja, kommen dir Leute von nah und fern. Fern heißt im Berndeutschen letztes Jahr, aber Zürichdeutsch auch. Das heißt nicht fern, das heißt letztes Jahr. Also, nur als Beispiel. Und dann hat man das ausgeschlossen und in der letzten Phase hieß es, gerade von der Zürcher Kirche beispielsweise, und wir werden dem Gesangbuch nicht zustimmen, wenn da nicht Mundartlieder und so. Dann hat man auf die Schnelle zusammengerafft, was es gibt. Und das sind natürlich alles Kinderlieder. Ja. Und zu 80% Zürichdeutsche. Ja. Hätte man das von Anfang an gemacht, hätte ich zum Beispiel gute Mundartdichter beauftragt, berndeutsche Psalmenversifikationen zu schreiben. Das wäre eine interessante Aufgabe, weil das Berndeutsche von der Sprachstruktur dem Hebräischen näher ist als das Hochdeutsche.
Sehr spannend, ja.
Nebensatzkonstruktionen beispielsweise. Und wir brauchen im Berndeutschen auch etwa 20% weniger Silben für die gleiche Aussage wie im Hochdeutschen. Darum können wir uns auch leisten, etwas langsamer zu sprechen.
Wir sind einfach effizient.
Ja, wir sind in Bern effizient. Und das ist schade, das ist eine verpasste Gelegenheit. Und ich bin kein Dichter, ich kann das nicht. Ich habe schon auch Gedichtchen geschrieben in freien Formen, aber ich könnte keinen Psalm nachdichten.
Ja. Vielleicht muss ich jetzt doch einwerfen, einfach zum Verständnis für die deutschsprachigen Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt gesprochen vom evangelisch-reformierten Kirchgesangbuch, also das in der Schweiz in den reformierten Gemeinden etabliert ist und als Gesangsgrundlage dient. Mhm,
genau. Jetzt habe ich mir diese 30 Kernlieder mal angeschaut und Herr Mart, ich habe da wirklich etwas gestaunt, weil ich bin in einer reformierten Kirchgemeinde aufgewachsen, auf dem Land, also jetzt nicht in einer Freikirche, ich bin nicht mit Worship-Musik groß geworden, sondern wirklich mit dem Kirchengesangbuch. Und da war dann doch noch einiges drin, das ich nicht singen könnte, das ich nicht kenne.
Ja, ja.
Und das hat mich überrascht. Und was ich schon speziell finde, man hat zum Beispiel, wenn man ein Theologiestudium beginnt, dann hat man Bibelkunde und geht durch das ganze Alte Testament, man geht durch das ganze Neue Testament. Und ehrlich gesagt, so spätestens beim Bachelor wäre es peinlich zu sagen, ah, ich kenne die Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht.
Also das wäre peinlich.
Das wäre sehr peinlich. Oder? Aber ich müsste Ihnen jetzt offen zugeben, dass ich zum Beispiel Lied Nummer 27, O höchster deine Gütigkeit, schlicht nicht gekannt hätte. Habe ich noch nie gehört.
Ich
habe dann meine Frau gefragt und meine Kinder kennt niemand von uns.
Ja, ist interessant. Ja, das ist auch ein bisschen zufällig. Wir haben ja auch rumgefragt. Wir haben zuerst innerhalb einer kleinen Gruppe gesagt, welche kennst du am besten? Und dann haben wir das in eine Art Vernehmlassung gegeben und so ist die Liste entstanden. Mir persönlich ist es ganz anders. O höchste deine Gütigkeit, das haben wir im Konfirmandenunterricht in jeder Stunde gesungen.
Ah, ja.
Das sind die Zufälligkeiten der Rezeption.
Und dann hat es aber wirklich so richtige Schlager auch darunter. Also so, lobe den Herrn, den mächtigen König. Das ist so was, das werde ich wahrscheinlich noch in meinem letzten Stündlein können. Ich weiß nicht, ob ich es da noch singen würde. Aber das ist so was, was man wirklich nicht vergisst. Und was mich natürlich gefreut hat, eines meiner allerliebsten Lieder, O Haupt vor Blut und Wunden, hat's auch in diese Liste der 30 Lieder geschafft. Jetzt habe ich mir aber überlegt, ist ja wahrscheinlich theologisch gar nicht mehr so salonfähig, oder?
Doch schon.
Ja?
Doch schon. Das hat mehrere Ebenen. Also einmal ist die barocke Sprache, die natürlich ein Hindernis ist. Aber jede Sprache ist ein Hindernis. Auch neue Sprache kann ein Hindernis sein. Und wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, dann kommt die ganze Sache mit Erlösung von Sünde und so, da kann man sagen, das ist nicht gerade aktuell, aber es ist trotzdem eine der Grundlagen, die man dann doch immer wieder reinterpretiert. Und da kann man auch die Grundlage zitieren, das funktioniert. Und was am intensivsten dort ist, das ist ein bisschen verwandt mit manchen Worship-Songs, das ist die strikte Ich-Du-Kommunikation.
Ah, ja.
Just you and me. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über ein Liederheft der ICF.
Das kennst du ein bisschen, oder?
Ich komm daher.
Aus ICF?
Ja, ich war ICF-Pastor.
Ja, ja.
Aber jetzt hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, sonst...
Ja, ja, nein, das finde ich interessant.
Sie ist noch ein bisschen zugespitzt dann.
Das finde ich interessant. Das ist so ein Liederheft, irgendwie vor 20 Jahren erschienen.
Ja.
11 Lieder, zur Hälfte Zürichdeutsch, zur Hälfte Englisch. Kein einziges Hochdeutsch, das ist auch interessant von der Kommunikationsstruktur her. Und ich habe dort linguistisch analysiert, welche Kommunikationen zeilenweise vorkommen. Und das ist immer ich, du. Und in einem Lied stand auch die Zeile Just you and me.
Ja.
Und das ist dann sozusagen das, man ist in der großen Menge von 500 Leuten, aber ich allein stehe da Gott gegenüber.
Das ist eine wichtige Beobachtung, da würde ich gerne einhaken, weil das ist mir auch permanent aufgefallen. Ich glaube, das ist vielleicht eines der markantesten Unterscheidungsmerkmale, wenn man jetzt so traditionelle Kirchenlieder, da gibt's auch Ausnahmen, aber so grosso modo in den Blick nimmt und dann moderne Worship-Songs, dass wirklich das Wir sehr konsequent zu einem individualistischen Ich geworden ist. Und ich habe das sogar erlebt, auch in ganz vielen freikirchlichen Gottesdiensten, auch in diesen großen Event-Performance-mäßigen Gottesdiensten mit Tausenden von Leuten, dass dann gesagt wird, sogar von den Musikern, vom Worship-Leiter gesagt wird, wir sind hier viele Leute, aber jetzt geht es nur um dich und deinen Gott. Stell dir vor, du wärst ganz alleine hier. Und da wurde das noch richtig gepresst, so dieser ganz dezidiert individualistische Blick. Und ich fand das eigentlich befreiend. Es gibt auch hier Ausnahmen, es gibt auch Lieder, auch moderne Worship-Songs, die das dann bewusst ausweiten und wieder dieses Gemeinschaftliche betonen. Aber ich finde das eigentlich sehr stark und auch befreiend bei Kirchenliedern, die irgendwo noch dieses Bewusstsein verinnerlicht haben, ich singe als Teil einer Glaubensgemeinschaft.
Ja, ja. Irgendwie. Und es gibt dann doch noch einen ganz großen Unterschied und der liegt auf der Ebene der Temporalitäten. Also ich habe dann auch bei dieser linguistischen Analyse festgestellt, dass es bei den Worship-Songs strikt präsentisch ist. Es gibt keine vergangenheitliche Dimension, das heißt die ganze anamnetische Dimension der Verkündigung, die fällt weg.
Also anamnetisch die Erinnerung.
Die Erinnerung an biblische Geschichten, das Hereinholen eben der Kreuzesszene. Das ist ja bei O Haupt voll Blut und Wunden ganz klar. Das ist die Karfreitagsszene, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart geholt wird. Und das fehlt dann bei den Worship-Songs wieder weitgehend. Das ist nur der unmittelbare Augenblick des Gegenüberstehens. Und das ist bei diesem Paul-Gerhardt-Lied eben anders. Indem das, was als Vergangenes gewusst wird, als Gegenwärtiges aktualisiert wird und auf die Zukunft projiziert. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Und das ist, das finde ich, eine der stärksten Strophen im ganzen Gesangbuch.
Ja. Ja, also das ist genau der Grund, weshalb ich dieses Lied so liebe.
Ja, ja.
Dass es wirklich von einer Vergangenheit kommt, eine Beziehung quasi in der Gegenwart hat und dann auf eine Zukunft abzielt, in der man stärken kann. Das finde ich wunderbar.
Ja.
Und vielleicht hat das auch etwas mit diesem Mystischen, was ja mindestens in der Vorlage, die Gerhard hatte, zugrunde liegt. Genau. Jetzt haben Sie, ich will noch ganz kurz bei diesem Lied bleiben.
Ja, ja.
Sie haben ja zu diesem Lied auch einen Text geschrieben und haben da wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Wir haben nämlich gesagt, naja, es geht eigentlich um diese schwierige Frage, warum musste Jesus sterben? Also Jesus Christus sterben. Und dann kennen wir so diese drei klassischen Antwortrichtungen. Also man gibt einen Grund an, man sagt wozu oder man sagt für wen. Aber es ist irgendwo nichts abschließend Befriedigendes dazu zu sagen. Irgendwie muss diese Frage offen gehalten werden. Jetzt vermute ich, dass Sie als Kirchenmusiker und Theologe, und ich bin ja nur Theologe, da vielleicht auch Momente kennen, wo die Melodie, also quasi der Ausdruck der Musik selbst, wie zu einer Antwort werden kann.
Ja, oder eben dazu helfen kann, die Antwort offen zu halten. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Bachs Johannespassion beispielsweise. Ja. Das ist ja im Grunde genommen im Großformat dieselbe Problematik wie bei diesem Lied. Es ist auch barock, es ist auch musikalisch sehr reich, es ist eine üppige Sprache. Und ich habe da mit einer Kollegin auch drüber gesprochen, als wir das zusammen, sie an der Orgel, ich am Cembalo oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr, gesagt, eigentlich ist das ja unerträglich, dieser Text. Es ist ja grauenhaft. Aber das sind nur noch die Signale und in der Musik kommt mir, das kann ich aufnehmen im Bewusstsein, da ist etwas ganz Großes, was für mich wichtig ist. Ungefähr in der Richtung. Ich kann das nicht formulieren, ich muss aber auch nicht.
Also das finde ich spannend, so diese Frage, inwiefern öffnet Musik irgendwo einen Erfahrungsraum, der eben theologisch gar nicht so randscharf artikuliert oder abgesteckt werden kann, inwiefern, das fände ich jetzt spannend von Ihnen auch zu hören, inwiefern ist Musik auch dann ein Wegbegleiter oder so ein Medium, dass Menschen auch Transzendenzerfahrungen ermöglicht irgendwo. Das wird ja auch in die Frage hineinspielen, was ist eigentlich die Bedeutung von Kirchenmusik für das Christentum oder für die christliche Kirche, jetzt gerade für die reformierte Kirche, die ja dann auch im Zuge des Bildersturms dann die ganze Liturgie zeitweise von Musik befreien wollte. Ich habe dann noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich ja da wirklich sehr flach auf der Brust bin und ich habe noch gestaunt, wie lange es ging, auch im Mittelalter, bis sich überhaupt der mehrstimmige Gesang durchsetzen konnte. Man hat dann sogar Anstoß genommen an Mehrstimmigkeit und überhaupt an Musik, die sich zu sehr in den Vordergrund drängt. Und in der Reformation gab es ja mindestens Impulse zu sagen, nur das Wort, weg mit der Musik. Was geht verloren, wenn wir nicht mehr singen?
Ja, also dieses Experiment der musiklosen Kirche ist ja im Grunde genommen sehr schnell und sehr kläglich gescheitert. Und es ist allenfalls musiklose Liturgie, aber es war nicht musiklose Kirche, wobei Kirche, wenn man sich das jetzt vorstellt, im Zürich zur Zeit Zwinglis, da ist Kirche nicht einfach der Gottesdienst, sondern es ist auch die Schule und das ist die Gesellschaft und da wird gesungen. Zwingli hat ja Lieder geschrieben.
Ja.
Und die Versuche, den Gottesdienst rein gesprochen zu halten, die haben nicht sehr lange angehalten. Am längsten in Zürich, ausgerechnet.
Ja.
Aber in Genf beispielsweise nur ein paar Monate und dann kam Calvin und hat gesagt, so geht das nicht, wir müssen singen.
Ja.
Das wäre vielleicht noch spannend, hier kurz die Abzweigung zu nehmen nach Genf, weil eigentlich haben wir da wirklich etwas, was so reformationsgeschichtlich ganz bedeutend ist, nämlich den Genfer Psalter. Und trotzdem ist es gerade wieder so was ich wahrscheinlich fast noch nie gesungen habe in einem Gottesdienst. Die Melodie ist irgendwie, sie ist nicht sperrig, aber für meine ungeübten Ohren etwas eintönig.
Sie ist durchaus sperrig.
Ja.
Sie ist durchaus sperrig, weil wir natürlich seit Barock, Klassik, Romantik, wir hören periodisch, also Viertakt, Achttakt, wir hören in einfachen Symmetrien, wir hören in tonal gedachten Kadenzen und das alles fehlt. Es ist musikalisierte Rezitation. Das geht nach Zeilen, das geht nach Akzenten. Es ist irgendwo auf der Grenze zwischen Modalität und Tonalität, also nicht für unsere Ohren. Und das braucht schon eine gewisse Angewöhnung. Und von diesen 125 Melodien, die es dann 1562 schließlich in Genf gab, haben sich im Grunde genommen über die engsten reformierten Gemeinden hinaus nur eine Handvoll dann auch durchsetzen können. Es gibt schon ein paar.
Ja. Wenn ich es recht im Kopf habe, aber das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, dann ist, glaube ich, ausgerechnet das Lied 1 im Kirchgesang.
Das ist Genfer Melodie.
Das ist Genfer Melodie, ja. Oder? Und wir hatten nämlich letzte Woche in der Kirchenpflege, wo ich bin, eine Retrette und wollten dort das Lied 1 singen als ja. Einstimmung. Und das war wirklich ein Katzenjammer, was da zu hören war.
Ja, ja.
Wirklich, niemand kannte es, oder?
Ja,
und
ja.
Es hat geklungen wie... Es war schrecklich.
Aber in der Kirche mit Orgelbegleitung klingt das immer sehr gut.
Ja.
Weil es ist eben auch, das ist eine etwas trickige Melodie, die ist zum Teil dorisch, altertümlich dorisch, zum Teil modern Moll, also mit einer Stufe, die mal hoch, mal tief ist, und da fliegt man immer rein, wenn es nicht begleitet ist. Aber es ist das Magnificat, der Lobgesang der Maria, mit dem das reformierte Gesangbuch beginnt.
Das ist
eben schön.
Aber darf ich noch mal nachhaken mit meiner Frage von vorhin, vielleicht ein bisschen aus persönlicher Warte von Ihnen. Was fehlt der Kirche oder vielleicht auch was fehlt dem Glauben, wenn die Musik verstummt?
Könnte es vielleicht umgekehrt sagen. Was zieht ein, wenn die Musik verstummt? Dann zieht Dogmatismus ein. Wenn die Musik nicht mehr da ist, die dem Geist den Freiraum öffnet, dann ist eben Platz für Dogmatismus. Und es ist kein Zufall, dass Fundamentalisten aller Religionen die Musik nicht lieben. Okay. Im Islam, im Judentum, im Christentum. Je enger dogmatisch, desto mehr Misstrauen gegen die Musik.
Das ist jetzt, Manu, das nimmt mich jetzt Wunder, da müsstest du was dazu sagen können, wenn wir es jetzt auf die Gegenwart übertragen, diese These von Herrn Marti. Dann könnte man ja sagen, es gibt ja aber durchaus in Freikirchenbewegungen richtige Musikbewegungen.
Ja.
Sind die jetzt eher, jetzt ist ein Vorschlag, das so zu typologisieren, sind die jetzt eher so bei den Evangelikalen angesiedelt oder eher so bei charismatischen, geistbewegten Gemeinden? Was würdest du sagen?
Die Musikbewegung, meinst du? Also ich würde schon sagen, dass die ganze Worship-Welle, die ja wirklich auch bemerkenswerte Ausmaße angenommen hat. Also in den USA sind Worship-Alben in der Hitparade, in der säkularen Hitparade und so. Also das wird, die füllen Stadien, die größten Stadien in Australien und USA. Das ist eine Industrie, oder? Und das ist schon bemerkenswert. Und da wird Musik und dann auch wirklich die musikalische Immersion der Gemeinde, so wo man wirklich eintaucht, atmosphärisch auch, wird sehr groß geschrieben. Das sind ja aber auch nicht jetzt per Definition einfach fundamentalistische Kreise. Ich kenne diese Skepsis oder wie haben Sie es gesagt, diese Angst oder Vorsicht vor Musik kenne ich auch oder habe ich kennengelernt durch Büchlein, die mir zugesteckt wurden in meiner Jugend und Adoleszenzzeit, wo man vor bestimmten Musikstilrichtungen gewarnt hat. Also da bin ich mit aufgewachsen, quasi Rockmusik ist vom Teufel, Technomusik, diese repetitiven Bass Bassklänge, die sind Voodoo-Ritualen nachempfunden, das ist dämonisierte Musik und so. Mir wurde auch in meiner Jugendzeit, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich wäre fundamentalistisch im engeren Sinne aufgewachsen, aber mir wurde von verschiedenen Seiten vor diversen Musikrichtungen sehr gewarnt, aber gesungen hat man natürlich immer. Das war schon sehr, es war einfach eine ganz, ganz strikte Trennung zwischen geistlicher Musik und säkularer Musik, und die Trennung hat sich auch nicht nur an den Texten gezeigt, sondern da hat man auch das Gefühl gehabt, es gibt quasi angemessene Musikstile und Melodien und unangemessene. Und das ist mir jetzt im Schnelldurchgang durch die Geschichte der geistlichen Lieder und Kirchenmusik ist mir das auch wieder begegnet.
Das ist immer so.
Ja.
Das fängt in der Antike an. Es gibt mittelalterliche Erlasse, die das haben. Wir finden es bei Calvin, der auch sagt, es ist nicht dasselbe, ob ich auf dem Feld etwas singe oder vor Gott und seinen heiligen Engeln. Wir finden das ganz stark dann in der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Dann mit dem berühmten Schreiben von Papst Pius X., nicht? Was also die Musik muss heilig sein und so weiter. Und das löst sich jetzt allmählich auf. Es gibt doch, meine ich, einen großen Unterschied, um auf die Freikirchen, Charismatiker, Evangelikalen zurückzukommen. Es gibt dort, soweit ich sehe, kaum Instrumentalmusik. Es wird gesungen. Aber so etwas wie ein instrumentaler Einzug oder eine Zwischenmusik, die man aus der säkularen Kammermusik nimmt, nicht? Zur Kommunion ist dann eine Flöte und man spielt eine Vivaldi-Sonate und so. Das geht nicht. Da wird gesungen mit Instrumenten, mit Band etc. Ja. Aber die Musik muss immer verbal kodiert sein. Und das ist in der Landeskirche nicht so. Die Musik braucht keinen Code. Das heißt, der Code ist gegeben durch den Kontext. Ich kann irgendwas spielen. Ich kann eine Cembalo-Sonate spielen in der Kirche. Der Kontext gibt den Code. Der ist nicht in der Musik selber drin.
Ich glaube, das hat aber schon auch damit zu tun, dass die Vorbilder moderner Worship-Musik, auch in der Performance, in der Darbietung, sind eigentlich Rockkonzerte. Also was, da orientiert man sich nicht an traditionellen Kirchensetting, sondern man versucht eigentlich atmosphärisch anzuknüpfen oder nachzuempfinden, was Menschen an Rockkonzerten erleben. So diese Dynamik, man ruft die Leute dazu auf, mitzusingen, aufzustehen, mitzugehen mit der Musik. Das Ganze wird auch, also ich kenne das aus nächster Nähe, dass man auch ein Worship-Set, ein Musikset nach dramaturgischen Gesichtspunkten aufbaut. Da hat man ein Lied zum Einstieg, das die Leute abholt, dann wird das Tempo ein bisschen angezogen, dann gibt es einen Höhepunkt und dann holt man die Leute wieder runter mit einem Song. Also der Aufbau des Sets erfolgt weniger oder fast gar nicht nach inhaltlichen Gesichtspunkten, worüber singt man hier, sondern nach dramaturgisch-performativen Gesichtspunkten, so wie, was macht dieses Lied mit den Zuschauern, so. Das ist die Idee, oder so?
Ja, das ist, also für mich ist das übergriffig.
Ja.
Also ich würde das nicht aushalten. Ich würde nach 5 Minuten würde ich den Raum verlassen. Lasse ich mit mir nicht machen.
Aber dann müssten Sie natürlich auch die gesamte moderne Pop- und Rockkultur als übergriffig verstehen,
oder? Ja, weil ich gehe da auch nicht hin. Das hat mir immer zu viele Menschenmassen. Ich halte das nicht aus.
Ja, okay. Aber da sind wir ja jetzt, sorry, nur kurz zum Nachhaken, da sind wir jetzt bei einem entscheidenden Punkt eigentlich. Ich habe das Gefühl, für durchschnittliche Gesellschaftsteilnehmerinnen und Gesellschaftsteilnehmer in unserem Raum, es gibt bestimmte Hörgewohnheiten und bestimmte Arten, wenn man Musik sagt, dann Jugendliche heute, die verstehen darunter das, was sie auf Spotify hören und am letzten Konzert und in der letzten Disco gehört haben und so. Und die verbinden damit auch bestimmte Erfahrungen und eine bestimmte Art und Weise, sich die Musik anzueignen. Und deshalb ist ja auch, glaube ich, sind auch Kirchen Musik ist vielen sehr fremd geworden.
Und also zwar nur wegen des Setting, das sie ja, nicht kennen. Ja. Sobald man das Setting, sie mit dem Setting vertraut macht, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe mit Konfirmanden gearbeitet und sie an ein anderes Setting rangeführt und dann hören die mit größtem Vergnügen Bach und Mozart. Also das, diese Theorie der offenen Ohren, die nur bis 11 Jahre angeblich offen sein. Das ist Quatsch. Das ist auch bei den 15-Jährigen so. Man muss den Kontext schaffen, das Setting und auch die ganze Milieugeschichte kann man vergessen. Die Milieutheorie ist für die Kirchenmusik irrelevant.
Das ist mega spannend.
Wir müssen dieses Paradigma ersetzen durch das Paradigma der künstlerischen Vermittlung. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass 15-Jährige absolut anspringen auf Bach und Mozart, wenn der Kontext stimmt.
Also kann ich mir jetzt auch gerade bei den beiden gut vorstellen. Ich selbst bin so in einem Haushalt aufgewachsen, wo mein Vater in sehr hoher Lautstärke sehr viel Bach gehört hat. Und deswegen war es bei mir dann eher so eine Abgrenzungsbewegung, ja, das gerade nicht zu tun, haben. Oder? Genau, man muss dann was Eigenes haben. Aber ich muss zugeben, ich kann es mir gut vorstellen. Also gerade dieses Emotionale, dieses Wuchtige, was da auch zu spüren ist. Ich würde gerne noch zu einem anderen Lied wechseln, weil ich glaube, dass es was ganz Spannendes zeigt. Also dieses großer Gott, wir loben dich, meine ich. Ich finde, das ist jetzt so ein Lied, das wirklich ganz, ganz maßgeblich auch von der Melodie lebt. Und ein bisschen merkt man das ja vielleicht daran, dass es immer wieder erweitert oder umgedichtet worden ist. Wir haben ja diese erste Fassung, die auf das Te Deum aus dem 4. Jahrhundert zurückgeht. Ignaz Franz hat es dann man kann eigentlich nicht sagen, nur übersetzt. Er hat das eigentlich nachgedichtet, oder? Ja. Und hat das dann im 18. Jahrhundert, wurde das veröffentlicht und wurde aber seitdem immer wieder bearbeitet. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man diese Melodie sofort kann. Ja. Oder? Das ist so ein richtiger Ohrwurm. Herr Marti, können Sie erklären, wie das passiert, dass etwas ein Ohrwurm ist? Also, dass ich die Melodie einfach nicht mehr vergesse und mich freue, sobald sie gespielt wird?
Also, wenn man das wüsste, dann würde man reich, oder? Dann würde man sowas konstruieren, die Hitparade geben und hätte ausgesorgt. Man kann es hinterher schon ein bisschen beschreiben. Also, erstens mal ist der Tonumfang sehr klein.
Okay.
Also man,
deswegen kann ich es auch
ja, mitsingen. Ja, man kann sehr gut mitsingen, auch in verschiedenen Tonarten. Und im Unterschied zu dieser Genfer Melodie von Lied 1, die gleich mit einer großen Bewegung anfängt, hat man erstmal ein paar gleiche Töne. Da kann man sich mal festhalten dran und dann kommt eine ganz kleine Bewegung. Und dann kommen natürlich die ganzen tonalen Korrespondenzen. Es kommt, was man erwartet.
Ja, das stimmt, das ist wirklich so.
Ja, ja.
Man kann auch nur diesem Vorspiel zuhören
ja.
und versteht sofort, wie die Melodie geht.
Ja, 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 ja. Das ist die, was die Aufklärer bezeichnet haben als edle Simplizität und die Würde.
Ja, ja, das ist aber wirklich.
Die edle Simplizität, die ist da gegeben. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich nicht nur die Musik, es ist eben auch der Text. In der ersten Strophe, das ist eigentlich kein spezifisch christlicher Text. Das kann ein Muslim genauso mitsingen. Und ein Jude auch. Erst dann in der Mitte, was da um die Heiligen und den Kreuzestod und so weiter geht. Aber den Schluss können wieder alle singen. Das heißt, wir haben dort eine semantische Unschärfe. Oder eine Leerstelle, also nicht mit H, sondern mit EE. Ja. Eine Leerstelle, die jeder und jede mit eigenen Inhalten füllen kann. Das eigene Gottesbild fließt ein, wenn ich singe, großer Gott. vielleicht mit einer gewissen Zurückhaltung, wenn ich also nicht unbedingt im Majestätsparadigma von Gott denken will. Aber immerhin, man kann es in Kauf nehmen und alle anderen können es auch. Ja. Und deshalb ist dieses Lied so allgemeintauglich. Bei jeder Beerdigung hierzulande, was natürlich bei einer Beerdigung das Tedeum zu singen. Ich habe in Graz an der Musikuniversität auch Hymnologie unterrichtet. Ich habe das da erzählt und eine österreichische Studentin ist aufgesprungen. Sie sagt, um Gottes Willen, wenn ich das spielen würde bei einer Beerdigung, die würden mich rausschmeißen. Ihr könnt doch nicht Tedeum singen bei einer Trauerfeier.
Und warum nicht?
Das Tedeum gehört doch zu hohen Lobfesten und nicht zu einer Trauerfeier. Und das ist so, das ist schon fast blasphemisch, Gott zu loben, dass jetzt dieser Mensch da gestorben ist. Aber bei uns ist das ganz anders.
Ja, das stimmt. Und man ist ja auch froh, jetzt gerade bei einer Beerdigung hat man ja oft eine Gemeinde, die jetzt auch die Kernlieder nicht mehr alle kennt. Ja, ja. Aber das große Gott, Manu, kanntest du das?
Ja, das schon, oder? Und das ist jetzt eines der wenigen, ich muss bekennen.
Das hättest du auch.
Es ist eines der wenigen, dass ich auch selber gerne singe, weil ich muss bekennen, ich habe wenig Zugang zu traditionellen Kirchenliedern. Da muss ich sagen, das ist sogar ein Hühnerhautlied für mich.
Ja, sogar.
Ja, und ich finde das spannend, was Sie gesagt haben in Sachen Eingängigkeit und Singbarkeit, weil das sind jetzt natürlich wieder zwei Kriterien, die ich aus der modernen Worship-Kultur sehr gut kenne. Und das ist auch immer so ein bisschen, ich habe ja viel mit Worship-Leitern, mit Musikern, mit Produzenten und so auch zusammengearbeitet in meiner pastoralen Funktion. Und das war ein ständiges Spannungsfeld. Die Musiker wollten immer originelle Dinge machen, eigenwillige Dinge, unerwartete, unpredictable war immer das Die Musiker wollen immer unpredictable sein bei der Musik und die Pastoren und die Gemeindeleitung, die wollte immer singbar, eingängig und das war immer eine Spannung, weil die Musiker gesagt haben, ja, das gibt's ja alles schon 10 Mal, genau, und so, und das war genau dieses Spannungsfeld, man hat so das Empfinden gehabt, wenn ein Lied sich durchsetzen soll in der Gemeinde, dann müssen alle mitsingen können und da war auch so noch ein bisschen so dieses Coldplay-Kriterium mit dabei, man muss das mit 1000 oder 10.000 Leuten im Chor singen können und das ist eine ganz, das setzt Restriktionen an die Melodieführung. Man kann dann nicht mehr alles bringen, ja. Und dann das war dann immer, wenn neue Lieder vorgestellt wurden, dann waren die Musiker ganz glücklich, weil sie gedacht haben, das ist mal was Frisches und was Neues. Und die Pastoren haben gesagt, ja, das haben wir das letzte Mal gesungen. Da kommt man nicht mit.
Ja. Ich habe mir ein bisschen gedacht, so wegen unpredictable, es ist ja dann manchmal schon auch interessant. Also ich bin 1983 geboren, 1984 war die Zürcher Disputation. Ja. Und die hat ja nochmal neu gedichtet zu diesem Lied, Großer Gott, wir loben dich. Und es ist dann doch irgendwo auch ziemlich vorhersehbar, in welche Richtung das inhaltlich geht, oder? Also wir hatten so Anti-Atom- und Friedensbewegung und das drückt sich ja wirklich total in den Strophen aus. Also so nur um ein kleines Beispiel zu geben, hilf zu schützen deine Welt mit den Wassern und den Wäldern, mit den Tieren ungezählt in der Luft, im Meer, Wald und Feldern. Lass uns folgen deiner Spur für den Schutz der Kreatur.
Ja, große Dichtung, ja.
Die wir wahrscheinlich in 100 Jahren nicht mehr kennen, oder?
Nein, das kennt man schon jetzt nicht mehr. Ja. Was man aber noch kennt, ist das religiös-sozialistische Großer Gott bei 518 von Greyerz. Ja. Antikapitalistisch, pazifistisch, internationalistisch aus der Zwischenkriegszeit. Eine bemerkenswerte Abwandlung. Erste Strophe kennt man, das können alle singen. Zweite Strophe singen die Nationalen, unser Land mit seiner Pracht und so weiter. Dritte Strophe singen die Frommen, mach aus Sünden Gotteskindern. So, dann sind alle im Boot und dann kommen Strophen 4, 5, 6, weg mit dem Kapitalismus, weg mit den Waffen. Es ist nur interessant, wenn das heute gesungen wird, ich muss immer darauf bestehen, dass mindestens eine Strophe aus der zweiten Hälfte auch kommt.
Ah ja, klar, weil sonst haben sie eigentlich nur die Sammlung gemacht und überhaupt nicht verkündigt. Der Witz ist dann
nicht erzählt. Ja. Aber wir sind doch da bei einem interessanten Punkt, nämlich beim Verhältnis zwischen Kirchenmusik oder geistlicher Musik, geistlichen Liedern und gesellschaftlicher Gegenwartslage, Zeitgeist, könnte man auch sagen. Wir sind eingestiegen mit der Beobachtung, dass eben in der modernen Worship-Szene dieses Ich und das Hier und Jetzt, also Ich, Hier und Jetzt, das ist, was zählt. Und wenn man jetzt den Fokus etwas auftut und Kirchen, traditionelle Kirchenlieder mit einrechnet, merkt man, da hat das Wir eine große Rolle gespielt, da hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das Bewusstsein für die Einbindung in eine Tradition und so hat eine Rolle gespielt. Jetzt ist das ja aber auch sehr spannungsvoll. Also inwiefern würden Sie denn sagen, muss sich moderne oder gegenwärtige Kirchenmusik auf den Zeitgeist, ist vielleicht ein bisschen ein aufgeladenes Wort, aber auf die aktuellen Gegebenheiten und die gesellschaftliche Großwetterlage einlassen? Und inwiefern sollte sich das gerade nicht tun, um Verengungen zu vermeiden oder den Schatz der Vergangenheit zu bewahren?
Ja, je konkreter ein Text, desto weniger sagt er aus. Also das ist jetzt auch wieder eine sehr steile These. Wenn man konkret sein will, dann soll man argumentieren, diskutieren, predigen. Und die Aufgabe der Liturgie, vielleicht im Gesamten, des Liedes im Speziellen, der Musik allgemein, ist eher da zu sehen, dass sie die konkreten Punkte in etwas Größeres einordnet. Also es muss eine Generalisierung stattfinden, eine Loslösung von der konkreten Situation, so dass man das in eine generelle, spirituelle, geistliche, theologische Ebene heben kann und dort dann verarbeiten. Das heißt, alle diese Lieder, die so ganz konkret, das hat so in den ersten grünen Wellen in der Kirche, 70er, 80er Jahre hat das angefangen, oder, dass man da so ökologische Leitbegriffe in den Liedern hat. Die haben sich alle nicht durchgesetzt. Ja.
Das kann ich mir super vorstellen. Und sie wirken heute schon wieder fremd und viel älter, als viel ältere Texte wirken. Oder? Das ist das Verrückte.
Ja.
Also die haben eine ganz, ganz kurze Halbwertszeit. Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, weil Sie das angesprochen haben, diese Neufassung von Karl von Greyerz, ich finde, dass da etwas wahnsinnig gut gelungen ist. Ja. Und vielleicht finden Sie das auch und können erklären, weshalb. Diese vierte Strophe, Herr, erbarme dich, deiner blutbefleckten Erde, unsere Seele sehnet sich, dass du sprichst, dein neues Werde, send uns Kraft und Zuversicht, die der Waffenjoch zerbricht. Würde ich jetzt sagen, hätten wir wahrscheinlich vor 2 Jahren noch gesagt, ist jetzt nicht das Aktuellste, was man sehen kann. Heute betrifft uns das wieder ganz anders und ich finde, dass diese Sprache etwas aufheben kann, wo ich denke, dass es vielleicht auch in 50 Jahren noch funktioniert. Was ist das Geheimnis von sowas?
Also erstens mal funktioniert es formal. Also die Reime stimmen, die Silben stimmen, es ist kein sprachlicher Murks, dass man Wörter umstellt und verkürzt und so, also handwerklich ist es mal in Ordnung. Dann besteht mit Ausnahme der letzten Zeile die ganze Strophe aus Zitaten und traditionellen Elementen. Ein neues Werde, unsere Seele sehnet sich. Das ist völlig traditionelle Sprache. Und dann kommt der Waffenjoch. Das ist eingebettet in eine Assoziationswelt, bei dem jede beim Singen ganz viele Fäden spannen kann. Werde, dann kommt die Schöpfungsgeschichte. Erbarme dich. Das ist ein Zitat aus dem Tedeum, aber auch aus der Liturgie. Also da macht jedes Wort große Assoziationswelt. Ketten auf, erzeugt Subtexte, in die dann zum Schluss noch die Aussage kommt.
Ja, ja. Und das stimmt, es öffnet so Bildwelten. Also man denkt irgendwie, auch wenn das jetzt nicht direkt so gemeint ist, aber so der Waffenjoch zerbricht, ist doch irgendwie auch dieses Schwert zu Pflugscharen wieder drin, oder? Obwohl man nicht genau sagen kann, warum.
Ja, ja.
Das ist wirklich so verrückt.
Ja, ja.
Wenn wir vielleicht nochmal auf diese Kernlieder zurückgehen und mal die politische Frage, wo sie vermittelt werden sollten, außer Acht lassen, würden Sie sagen, das sind die Lieder, die vielleicht auch noch die Kinder meiner Kinder kennen werden? Oder denken Sie, das ist auch nur so eine Bestandsaufnahme, die wir halt jetzt mal gemacht haben und das werden die in 50 Jahren ganz anders sehen?
Es ist schon der Anspruch, dass man hier eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugen will. Je mehr Menschen diese Lieder kennen, desto besser bleiben sie auch im Gebrauch. Und man hat ja auch so ausgewählt, dass ein gewisser Qualitätsstandard doch vorhanden ist, dass es sich auch lohnt, inhaltlich, sprachlich, musikalisch. Und es ist halt wie immer bei der Rezeption. Was man kennt, liebt man. Was man liebt, wird gebraucht. Und dann kennt man es. Es ist eine positive zirkuläre Verstärkung. Und wenn man nichts macht, dann findet keine Rezeption statt. Und man muss das schon ein bisschen steuern.
Ja, ja, das stimmt. Also was ich jetzt gemerkt habe bei diesen 12 neuen Liedern, also die in der Warteposition, da gibt es ja solche, da würde ich mich richtig freuen, wenn die sich durchsetzen. Und die sind zum Beispiel schon so vertraut, dass meine Großmutter sich das eine zum Beispiel für ihre eigene Beerdigung gewünscht hat. Nämlich das Weit wie das Meer. Das hat sie sich gewünscht.
Oje.
Ja, aber meine Reaktion wäre ähnlich, aber es scheint irgendwie schon fast volksliedmäßig geworden zu sein, oder? Und da hat sich ja auch die Melodie einiges dazu beigetragen.
Naja, die hat nun eben diese Merkmale, die ich aufgezählt habe, des Vertrauten, oder? Eigentlich im Übermaß.
Mhm.
Die ist auf die andere Seite gekippt. Das ist das Schlagerprinzip. Da ist die Korrespondenzen sind dermaßen dick aufgetragen. Dazu kommt, dass es sprachlich ganz schlecht ist. Das ist wirklich das ist misslungen, oder? Das ist gut gemeint.
Aber irgendwie singen es ganz viele gerne. Also das war wirklich...
Jetzt was ist denn das jetzt? Sorry, aber Holz auf Jesu Schulter.
Ja, das
was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
Das wird recht oft gesungen, auch aus der Verlegenheit heraus, dass viele der traditionellen Passionslieder kaum noch singbar sind, weil sie dermaßen auf diese Blutlösegeld-Satisfaktionstheorie fixiert sind und damit eigentlich die Deutung der Passion allzu sehr einengen. Und das ist bei dem Holz auf Jesu Schulter eben nicht.
Was man ja auch oft macht, das ist jetzt vielleicht eine These, die ihr nicht teilt, ich weiß es nicht, aber mir fällt das auf, wenn man nicht mehr so richtig weiß, was man sagen möchte mit einem Lied, dann wird Taizé immer ganz groß. Also Taizé-Lieder sind ja quasi so wie der Ersatz geworden für Theologie in Kirchenliedern. Und dadurch, dass man das immer wieder wiederholt, entsteht sowas wie eine unheimliche Sentimentalität und alle sind gerührt ob der Stimmen, die sie hören. Das ist ja eigentlich vielleicht so der neue volkstümliche Klassiker der Kirchenmusik.
Ja, vielleicht für die Pfarrerinnen. Ich habe es auch mit Konfirmanden Taizé vierstimmig gesungen, das hat auch funktioniert. Es ist dort ein bisschen ein ähnlicher Mechanismus wie bei Großer Gott, das heißt, man reduziert die Inhalte so weit, bis man nur noch Signalwörter hat, die jeder und jede individuell füllen kann. Und das ist ein möglicher Ausweg aus dem inhaltlichen Dilemma, was kann ich überhaupt noch sagen?
Mhm. Aber da müssen wir vielleicht jetzt doch nochmal auf den Zusammenhang von Theologie und Kirchenmusik zu sprechen kommen, weil ich finde das faszinierend, aber eben auch spannungsvoll, dass ein Stück weit ja die Selbstvergewisserung des Glaubens in der Kirchengeschichte auch ganz stark immer wieder über das Lied, über die Kirchenmusik stattgefunden hat, auch die Tradierung über Generationen hinweg. Und gleichzeitig haben Sie jetzt von dieser Offenheit gesprochen, diese, also was mir jetzt natürlich einfällt als Parallele zur Worship-Kultur, und das wird auch innerhalb von diesen pfingstlich-evangelikalen Kreisen wird das inzwischen selbst kritisiert, dass man eben mit diesen offenen Metaphern immer arbeitet. Man spricht von den Wellen der Gnade Gottes. Ich tauche ein in den Ozean und so. Ich laufe gegen das Licht und was auch immer. Und das sind so diese offenen Metaphern, die viele Leute berühren, die Leute dann ganz individuell fühlen können, die auch irgendwie so etwas fast schon Archetypisches haben, mit dem man sich identifiziert. Man fühlt sich überwältigt vom Leben oder von der Not und ist dann und wird dann irgendwie hineingezogen. Es sind so diese Bewegungen, in die man dann eingeht, die sind aber praktisch theologiefrei, diese Lieder. Also die sind, oder sage ich mal, die sind so deutungsoffen, so metaphorisch, dass irgendwie alles und nichts drin Platz hat. Und man könnte ja doch dann auch darauf pochen und sagen, ja, aber kommt dann auch mal noch ein bisschen inhaltliche Substanz, oder? Das ist doch eine Spannung, oder?
Müsste schon auch sein, ja. Die Frage ist nur, wie diese Substanz reinkommt. Vielleicht eben auch durch den Kontext. Oder ein Lied ist ja nicht einfach, steht nicht für sich, sondern ich singe das in einem Gottesdienst und dann ist da noch eine Predigt. Und wenn das jemand kann, ich habe das erlebt draußen auf dem Lande, also eine kleine Gemeinde da in den Voralpen, oder eine Pfarrerin, die knallhart über die Theodizee gepredigt hat. Theologisch hochgescheit und sprachlich so einfach, dass beim Hinausgehen habe ich gehört, wie eine ältere Frau gesagt hat, ach, das war jetzt schön, wenn Sie predigen, dann verstehe ich so gut, um was es geht. Also vielleicht ist eben der Ort für die inhaltliche Konkretion gar nicht unbedingt die Musik. Die kann Signale geben. Signale sollte sie in die richtige Richtung geben. Aber dann haben wir andere Medien. Also Musik macht nicht alles.
Ja. Ein bisschen scheint es mir, also ich verstehe voll, was Sie meinen, und ich teile das auch. Wenn ich das jetzt versuche weiterzudenken, dann scheint es mir ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass in der Reformationszeit zum Beispiel, oder die Lieder, die ich jetzt kenne aus der Reformationszeit, waren entweder Bibeltexte ganz, ganz entscheidende Grundlagen, oder dann auch halt Dichtungen bekannter Reformatoren, die dann irgendwie maßgeblich wurden. Aber es war sehr, sehr viel Text und sehr, sehr viel Theologie. Und wenn ich jetzt heute so schaue, was zieht denn so in der Kirchenmusik, die ich wahrnehme, dann würde ich schon sagen, These mit sehr einfachen, repetitiven Texten, die total offen sind, also Ubi Caritas et Amor, also das ist so, ja, könnte wirklich auch jeder mitsingen, der nicht gerade bei den Freidenkern eine Ehrenmitgliedschaft hat. Oder wenn man so in die andere Richtung geht, wir haben schon angesprochen, oder weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, das sind ja auch, ich würde jetzt mal sagen, also dafür hat niemand Theologie studieren müssen. Das war nicht nötig, oder? Kann es sein, dass wir vielleicht irgendwie genau ab diesen großen Fragen, nämlich so, warum musste Jesus eigentlich sterben? Was hatte das für einen Sinn? Dass wir davor zurückgeschreckt sind und uns irgendwie stärker in ein Gefühl, in etwas Meditatives, in eine naturverherrlichende und anbetende Bildsprache geflüchtet haben. Also so, wie schätzen Sie das ein?
Das passiert ja dann nicht nur bei den Liedern, es passiert ja eben auch sonst in der Kirche, also so Wohlfühlgottesdienste, handgewärmte Steine rumgeben und Wollknäuel werfen und das ist ganze Zeug, oder? Das ist ganze Befindlichkeitskitsch, oder? Das ist auch ein Ausweichen vor theologischen Fragen.
Ja, ich glaube, da versuchen wir gar nicht den Sack zuzumachen, sondern sagen Sie, haben ein zweites Mal den Finger in die Wunde gelegt und sie scheinen größer zu sein als jetzt nur auf das Kreuzesgeschehen bezogen. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, die Geduld, die Sie hatten mit Laien, was Kirchen.
Es hat
Sie
keine angeht. Geduld gebraucht.
Vielen Dank. Nächste Woche geht es weiter mit Liedgut, das ganz, ganz bekannt geworden ist durch einen großen Film, Manu.
Ja, Sister Act.
Sister Act. Ja, und wenn wir jetzt Sister Act schon nur sagen, dann muss man sagen, ja, das zeigt so etwa den Bildungshintergrund und das Bildungsniveau, das Manu und ich mitbringen, wenn wir über Gospelmusik sprechen werden. Ja. Und also wie man in dieser Gospel-Tradition vielleicht jetzt reinrufen würde, help them Jesus. Und ob das klappt, werdet ihr nächste Woche hören, wie immer am Mittwoch. Schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Tschüss zusammen. Vielen Dank, Herr Martin, noch einmal.
Auch, schönen Dank.